Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast Spezial an diesem Sonntag, sagt Elias Nadmesnik. Der 26. Klimagipfel in Glasgow ist zu Ende, aber was hat er eigentlich gebracht? Das wollten wir von Johannes Wahlmüller wissen. Wahlmüller ist Experte der österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000 und ein profunder Kenner der Materie. Er ist zum bereits 10. Mal bei einer Klimakonferenz dabei. Im Gespräch mit Kurierreporter Bernhard Gaul erzählt Wahlmüller, was aus Sicht der Umweltschützer Hoffnung bereitet und was ihm Sorgen macht. Am besten, wir hören gleich rein.
Johannes Wahlmüller, herzlich willkommen. Wir sind in den letzten Stunden dieser COP26, der 26. Klimakonferenz in Glasgow. Darf ich Sie zuerst fragen, die wievielte COP ist das eigentlich für Sie?
Also bei mir ist es die 10. Klimakonferenz. Bin eigentlich seit 2010 immer sehr regelmäßig so mit dabei, ja.
Sie sind bei Global 2000, der Experte sozusagen für den Klimabereich. Und Global 2000 ist Teil des Netzwerks der Friends of the Earth. Um was geht's denn da?
Ja, also ich bin Klima-Energiesprecher bei Global 2000 und unser Netzwerk Friends of the Earth ist das größte Grassroots-Umweltnetzwerk, das es weltweit gibt. Das heißt, bei uns sind sehr, sehr viele Mitglieder auch in Ländern des globalen Südens aktiv. Das sind sogenannte Graswurzelbewegungen und von daher haben wir auch einen sehr, sehr starken Fokus auch auf Klimagerechtigkeit. Und das hat auch den Grund, weil wir einfach über diese Mitglieder auch einfach hautnah erfahren, was in diesen Ländern auch schon passiert, wie hart die von den Klimafolgen getroffen sind und auch von sogenannten falschen Lösungen beim Klimaschutz. Wir haben ja erlebt, dass zum Beispiel über Kohlenstoffmärkte sehr viele Projekte finanziert worden sind. Sehr viele haben auch negative Auswirkungen gehabt auf Menschenrechte, zum Beispiel auf die Umwelt in Ländern des Südens. Und das ist eben von uns ein Netzwerk, wo wir deshalb auch sehr, sehr stark drauf schauen, auf Klimagerechtigkeit, Menschenrechte, Schutz der Umwelt und das als Gesamtheit zu denken.
Sie sind bei den Klimakonferenzen immer sehr gut informiert. Da hilft, wenn ich das richtig verstehe, dieses Netzwerk der Friends of the Earth. Wie ist denn das organisiert? Woher kriegen Sie denn die Informationen?
Wenn man als NGO bei einer Klimakonferenz ist, dann ist man immer angewiesen, einerseits auf die offiziellen Informationen, die werden aber im Laufe der Konferenz immer spärlicher, weil immer mehr dann zwischen oder hinter verschlossenen Türen verhandelt wird und es dann darauf ankommt, dass man gute Kontakte hat zu Delegationen, dass man ein Netzwerk hat, wo viele Menschen einfach Informationen sammeln. Und von daher ist eigentlich sehr viel der Arbeit hier vor Ort auch, sich einen guten Überblick zu erhalten und zu schaffen und dann dementsprechend auch reagieren zu können.
Jetzt, wie gesagt, wir sind in den Endzügen dieser Klimakonferenz. Also das Ergebnis haben wir jetzt noch nicht ganz da. Aber was kann man denn jetzt schon sagen? Ist der Planet gerettet?
Also man kann sicher sagen, dass nach der Klimakonferenz in Glasgow der Planet noch nicht gerettet ist. Wobei ich immer betone auch, es geht eigentlich überhaupt nicht darum, den Planeten zu retten, sondern es geht eigentlich darum, uns auf diesem Planeten zu retten. Denn dem Planeten ist es komplett egal, wie es uns auf dem Planet Erde geht. Und da muss man sagen, eine wirklich zukunftsfähige Lösung, die ein menschenwürdiges Leben für alle auf diesem Planeten ermöglicht, das ist noch nicht da. Wir nähern uns einer globalen Temperaturzunahme von eher 2,4 Grad zu, wenn man den jüngsten Analysen Glauben schenken darf. Und man muss dazu sagen, alle diese Analysen basieren letztendlich auf freiwilligen Zusagen, Versprechen der Staaten, die oft sehr vage sind. Also die Klimapläne, die jetzt am Tisch liegen, sind oft nicht sehr belastbar, sind manchmal nicht sehr genau ausdefiniert. Das heißt, man muss, um solche Analysen zu machen, auch relativ viele Annahmen treffen. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass die Internationale Energieagentur gesagt hat, nach den jüngsten Ankündigungen, wir werden klimaneutral im Jahr 2050 von Australien, 60 von China, 70 von Indien. Wir könnten schon aufatmen und sind schon auf einem Weg Richtung unter 2 Grad. Aber nur die bloßen Ankündigungen ohne konkrete Pläne, ohne belastbare Konzepte sind eben oft nur Versprechungen. Und das sagen wir, solange da nicht wirklich auch Handfestes dahinter ist, ist da leider oft sehr viel Greenwashing dabei.
Bevor wir zum Greenwashing kommen, also wenn ich das richtig verstehe, die 2,4 Grad bis Ende dieses Jahrhunderts, die jetzt berechnet werden, die Berechnungen basieren darauf, was die Staaten bis jetzt versprochen haben. Also konkret, Österreich will 2040 klimaneutral werden, die EU 2050, die USA 2050, China 2060, Indien 2070. Und nur aufgrund dessen, dass diese Staaten das gesagt haben, würde man sagen, okay, so kommen wir auf 2,4%. Verstehe ich das richtig?
Genau, also das heißt, es werden natürlich dementsprechend Annahmen getroffen, wie werden diese Klimaziele erfüllt. Es macht zum Beispiel einen Riesenunterschied, ob wenn ich 2050 klimaneutral werden will, ob ich einen linearen Reduktionspfad nehme oder ob ich den Pfad so wähle, dass ich sehr, sehr lange sehr hohe Emissionen habe und dann annehme, naja, in den letzten 10 Jahren machen wir dann den Großteil dieser Aufgabe, dann haben wir bis 10 Jahre, zum Beispiel 2040, hätten wir dann sehr, sehr hohe Emissionen. Es kommt eigentlich beim Klimaschutz immer auf dieses sogenannte Carbon Budget an. Also wir haben ein gewisses Budget zur Verfügung. Wir können dieses Budget auch in 10 Jahren ausgeben und dann 2050 klimaneutral werden. Nur haben wir dann trotzdem die Klimakrise schon ausgelöst. Das heißt, es kommt auch auf den Weg dorthin an und auf den sozusagen diesen Weg auch sehr rasch und zügig zu gehen. Und derzeit zeigen uns die Analysen nämlich, und das macht uns eben so Sorgen, dass mit den jetzigen Klimaplänen würden wir praktisch das CO2-Budget für das 1,5-Grad-Ziel in den nächsten 10, 11 Jahren komplett aufbrauchen. Und dann ist es sozusagen zwar immer noch wichtig, klimaneutral zu werden im Jahr 2050, aber diese Wegmarke ist schon in den nächsten 10 Jahren dann vorbei. Und deswegen geht es bei uns bei dieser Klimakonferenz, oder ist es bei uns bei dieser Klimakonferenz auch sehr stark darum gegangen, einfach klar zu machen, in den nächsten Jahren muss jetzt viel passieren und da brauchen wir einfach mehr Ambitionen und mehr Zusagen von den Staaten.
Warum ist das 1,5-Grad-Ziel eigentlich so wichtig? In Paris standen ja im Abschlussdokument eben zwei Temperaturen drinnen, zwei Temperaturziele. Das 2-Grad-Ziel, well below 2 degrees, also deutlich unter 2 Grad und sozusagen eher näher bei 1,5. Was hat es denn damit auf sich?
Also man muss dazu sagen, lange Zeit hat es ja ein 2-Grad-Ziel gegeben, ein sogenanntes. Und die Klimaforschung hat immer neue Ergebnisse geliefert, die auch gezeigt haben, das ist eigentlich schon sehr, sehr riskant. Und die Klimarahmenkonvention hat ja schon in den 90er Jahren festgehalten, wir wollen gefährlichen Klimawandel vermeiden. Und mittlerweile sagt man schon, dass auch 2 Grad Temperaturzunahme sehr gefährlich sein kann. Beispielsweise werden wir dann doch davon ausgehen, dass Warmwasser-Korallenriffe weltweit komplett zerstört werden, dass es schwere Auswirkungen auch geben wird, eine Vielzahl an Extremereignissen, hunderte Millionen Menschen in die Armut gedrückt werden. Und bei 1,5 Grad kann man einfach einen Großteil dieser negativen Effekte noch vermeiden. Beispielsweise hat die Weltbank vor kurzem auch eine Studie präsentiert. Wir reden davon von 250 Millionen Klimaflüchtlingen und dass schon in den nächsten 10 Jahren große Migrationshotspots entstehen können und gleichzeitig aber auch davon 80% davon ist vermeidbar. Das heißt, es steht einfach sehr, sehr viel am Spiel. Wir können noch viel erreichen und viel Leid, menschliches Leid verhindern, wenn wir rasch handeln. Und wenn wir lange zögern, dann ist so ein Ziel eben nicht mehr erreichbar. Und das ist eben so wichtig, dass man jetzt rasch handelt, einfach aus diesem Grund, um da wirklich große Schäden noch zu verhindern.
In diesem Sommer ist aufgefallen, da gab es einige Regionen, wo Temperaturen jenseits der 50 Grad gemessen wurden. Ich erwähne hier Kanada eben zum ersten Mal, Sizilien und in Dubai, das war auch ganz interessant, die hatten 3 Tage über 50 Grad, der Rekord war 51,7 sogar. Jetzt haben wir aber noch gar keine Erwärmung, die bei 1,5 oder bei 2 Grad ist, sondern gemessen sozusagen ist die globale Erwärmung bei etwas über 1,1 Grad. Was heißt denn das sozusagen, wenn wir jetzt schon so heiß sind und die Erde noch heißer wird?
Also wir reden sicher davon, dass die Klimaschäden auch in Zukunft weiter steigen werden. Das wissen wir. Das wissen wir, dass es auch bei 1,5 Grad keine Welt ist, die komplett sicher sein wird vor Klimaschäden, sondern eine Welt sein wird, wo auch Extremereignisse weiter zunehmen werden. Wir wissen auch, dass Schäden auch in Ökosystemen weiter zunehmen werden und die Berechnungen sagen uns, dass wir vor allem in Ländern des globalen Südens alleine schon mit Schäden von zwischen 290 und 580 Milliarden US-Dollar rechnen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum sehr, sehr viele Länder hier sagen, wir brauchen da Unterstützung. Gerade viele Länder des globalen Südens sind auch durch die Corona-Krise hart getroffen, sind finanziell wirklich sehr stark auch getroffen und haben kaum Mittel, einerseits ihr Gesundheitssystem auf so eine Pandemie anzupassen, in Bildung zu investieren. Und wenn jetzt noch Klimaschäden dazu kommen, dann bindet das natürlich von diesen Ländern die Mittel, die sie eigentlich bräuchten, um ihre Gesellschaft weiterzuentwickeln und Armut zu bekämpfen. Und das ist ein großes Thema, weil hier auch gerade die reichen Industrienationen, die historisch trotzdem noch für den Großteil der Emissionen verantwortlich sind und damit auch für die Schäden, die wir jetzt sehen, sich da sehr zurückhalten und sagen, bei diesem Thema wollen wir keine klaren finanziellen Zusagen machen. Und das ist schon ein großer Konfliktpunkt, deshalb auch bei diesen Klimakonferenzen hier.
Bevor wir direkt darauf eingehen, was bei dieser Klimakonferenz eigentlich alles verhandelt wird oder wurde, ganz spannend ist, einige Staaten haben diverseste Initiativen vorgestellt. Vielleicht können wir darüber kurz ein bisschen sprechen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Kohleinitiative, das heißt der Ausstieg aus der Kohlekraft. War das für Sie eigentlich eine Initiative, die okay war oder fehlt da noch was? Wie sehen Sie das?
Also bei eigentlich allen Initiativen, die vorgestellt worden sind, ob es der Ausstieg aus der Kohle ist, ob es der Ausstieg aus der Förderung fossiler Energie ist, ob es die Stopp der Entwaldung bis zum Jahr 2030 ist, es hat so viele Initiativen gegeben. Prinzipiell ist es natürlich begrüßenswert, wenn die Staaten auch diese Konferenz nutzen, Allianzen schmieden, Netzwerken, neue Initiativen vorstellen. Was wir halt schon dazu sagen müssen, ist, wenn die Staaten dann überhaupt keine Konsequenzen daraus ziehen, dann ist das eben Greenwashing. Ein Beispiel ist, wenn man jetzt als Bolsonaro den sozusagen die Entwaldung bis 2030 stoppen will, aber dann im eigenen Land keine klaren Gesetze macht zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes, ja, dann wäre das Greenwashing. Genauso ist es eben auch bei der Kohle, beim Kohleausstieg. Der muss natürlich dann rasch passieren. Manche Staaten wollen sich dann schon wieder ein Hintertürchen offen halten und sagen, naja, nur Kohlekraftwerke, die eben dann nicht über sogenannte CCS-Technologien verfügen. Das sind Technologien, wo man dann CO2 abscheiden kann und unter der Erde vergraben. Aber wo wir wissen, die ist noch sehr unerprobt und wird es vielleicht in dem großen Stil in absehbarer Zeit nicht geben. Das heißt, da ist schon Vorsicht geboten und sollte man sehr genau drauf schauen. Ein Punkt von uns ist, dass es eigentlich sinnvoll wäre, wenn man sich mit solchen Initiativen vielleicht sogar offiziell bei der UN auch registrieren kann und es dann so ein Art Register gäbe, wo man nachschauen kann, wer hat sich wo registriert und wo dann auch durchaus in regelmäßigen Abständen darauf geschaut wird, was ist aus den Initiativen eigentlich geworden? Haben die Staaten dann tatsächlich Maßnahmen und Politiken gesetzt oder waren das dann einfach nur mal schöne Worte und danach ist nichts passiert? Also das wären schon so Punkte, die man einfach hier auch konkret eigentlich ändern könnte.
Jetzt ist Kohlekraft so beliebt bei vielen Staaten, weil es relativ billig ist, weil es relativ einfach zu machen ist. Es ist aber auf der anderen Seite extrem CO2-intensiv und eigentlich eine sehr schmutzige Form der Energie. Auf der anderen Seite fällt auf, dass auch in Europa nach wie vor sehr viel Kohlekraft im Energiesystem ist. In Österreich nicht mehr, das muss man sagen, aber selbst in so reichen Staaten wie Deutschland. Warum ist das so?
Also Kohle ist mittlerweile in vielen Regionen nicht mehr billiger als Wind- oder Solarenergie oder Sonnenenergie, Photovoltaik. Das ist ein richtiger Erfolg auch der Klimaschutzbemühungen in vielen Staaten der Welt. Auch Deutschland hat da ja viel gemacht mit dem erneuerbaren Energiegesetz, das sie gehabt haben. Das heißt, Kohle würde ich nicht mehr von Haus aus billig nennen. Es ist sicher in einigen Ländern noch günstig, wenn sie zum Beispiel ein Braunkohlerevier haben und daneben das Kraftwerk steht, so wie es in Deutschland einfach oft ist. Dann ist es noch teilweise konkurrenzfähig, aber wenn man betrachtet auch, was da für Gesundheitsschäden entstehen, dann ist Kohle einfach eine sehr, sehr teure Technologie und es ist die klimaschädlichste Technologie, die wir zur Stromerzeugung haben. Von daher sicher ein klares Auslaufmodell. Wir sehen aber jetzt im Übrigen auch, dass die Preise auch für Kohle international stark gestiegen sind, auch für Gas zum Beispiel. Und das schon, das auch in einigen Ländern bewirkt, einen gewissen Umdenkprozess, dass man sich überlegt, will man wirklich länger an diesen Technologien festhalten? Und da hoffen wir schon darauf, dass sich erneuerbare Energietechnologien jetzt einfach stärker durchsetzen werden.
Vielleicht noch einen Satz zur Initiative Methan. Es geht darum, dass bis 2030 rund ein Drittel des Methanausstoßes begrenzt werden soll, verhindert werden soll. Worum geht es denn da eigentlich? Wo stoßen wir denn Methan aus und wie kann man das verhindern? Weil es heißt immer, das ist eigentlich eine Low-Hanging-Fruit, das ist relativ einfach zu machen. Worum geht es denn da?
Also Methan ist zum einen mal ein Treibhausgas, das sehr viel klimaschädlicher ist als CO2. Da kommt es immer darauf an, wie man das berechnet, weil meistens die Wissenschaft dann sagt, jetzt rechnen wir diese Treibhausgase um, wie viel CO2 wäre das? Und derzeit ist es so, dass man bei Methan es so rechnet, über einen 100-Jahres-Zeitraum. Und dann kommt raus, es ist in etwa 20 Mal so klimaschädlich wie CO2 oder 30 Mal, je nach der Methode. Und Wenn man es kurzfristig rechnet, ist Methan aber über 80 Mal so klimaschädlich wie CO2. Das heißt, wenn wir jetzt in Klimaszenarien denken, die uns schon zeigen, mit den hohen Emissionen, die die Klimapläne bedeuten, könnten wir schon in wenigen Jahren kritische Schwellen überschreiten. Deshalb ist es so wichtig, auch solche Treibhausgase wie Methan rasch zu vermeiden. Das verschafft uns etwa einen Puffer, kann man sagen. Diese Initiative wird berechnet auf, dass uns das schon 0,2 Grad zum Beispiel einsparen könnte. Und Methan ist tatsächlich in manchen Bereichen einfach einzusparen. Es gibt zum Beispiel Methanleckagen auch bei der Gasproduktion. Wir haben Methan aber auch in der Landwirtschaft. Das ist vielleicht etwas schwieriger. Aber im Endeffekt, wenn die Staaten diese sozusagen Leckagen bekämpfen, wenn sie in ihrem Bereich diese Möglichkeiten nutzen und Methan nicht mehr in die Atmosphäre kommt, dann kann das wirklich einen sehr großen Impact haben.
Bei der Klimakonferenz geht es im Großen und Ganzen um drei große Themen, wenn man das ganz verkürzt sagen. Das eine ist sozusagen die Versprechen der Staaten, hier Emissionen zu reduzieren. Das zweite ist die Klimafinanzierung und das dritte ist die Marktmechanismen, wie der Handel funktioniert. Vielleicht sprechen wir zum Schluss noch darüber. Also beginnen wir mit dem Thema des Emissionshandels. Ja. Worum geht es denn da eigentlich? Es heißt, jede eingesparte Tonne CO2, egal auf der Welt sozusagen, ist vernünftig und hilft dem Klima. Aber den Staaten soll die Möglichkeit gegeben werden, hier, wenn sie besonders ambitioniert sind, diese Emissionen, diese Verschmutzungsrechte auch verkaufen zu können an andere. Das ist doch, klingt doch nicht so schlecht.
Das Schlüsselwort ist hier, die Staaten sollen dann etwas handeln können, wenn sie ambitionierte Klimapläne haben. Wir haben aber jetzt die Situation, dass die Klimapläne in den nächsten 10 Jahren, wenn die so umgesetzt werden, übrigens auch, wenn da alles umgesetzt wird, noch dazu führen werden, dass wir höhere Emissionen haben als jetzt. Das heißt, wir haben eine Zunahme der Treibhausgasemissionen, obwohl uns die Klimaforschung klar sagt, in den nächsten 10 Jahren gilt es, die Emissionen zu halbieren. Das heißt, so weit weg sind wir mit den Klimaplänen in Wahrheit von einem 1,5-Grad-Kurs. Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir sagen, ein CO2-Handelsmarkt, wo es ja eigentlich nur darum geht, Emissionsrechte von einer Region der Welt in eine andere zu verschieben und letztendlich ein Nullsummenspiel rauskommt fürs Klima, das ist jetzt überhaupt nicht der Punkt, um sowas zu machen, weil wir die Klimapläne einfach mal auf Stand bringen müssen. Ein anderes Problem ist, dass also wir einerseits diese Kohlenstoffmärkte jetzt mal überhaupt gar nicht brauchen können. Ja. Das zweite ist aber, dass viele Staaten das schon so begreifen, dass das ein Geschäft für sie werden soll. Und zum Beispiel vorschlagen, sie haben noch aus einem alten Klimaabkommen, aus dem Kyoto-Abkommen, überschüssige Gutschriften und die wollen sie jetzt weiterverwenden. Das ist ein sehr, sehr großes sogenanntes Schlupfloch, nennt man das hier. Und wenn das eben zugelassen wird, dann würde das die Klimaziele sehr stark verwässern. Ein anderer Punkt ist, dass oft sehr unklar ist, wenn ein Staat zum Beispiel eine Einsparung macht und das bei einem anderen Staat gutgeschrieben wird, ob das der andere Staat dann wirklich nicht zu seinen eigenen Klimazielen zählt. Das nennt man Doppelzählungen. Dann hätten wir eine Klimaschutzmaßnahme, die zweimal gezählt wird und sozusagen weniger Klimaschutz in Summe. Das heißt, hier liegen sehr, sehr viele Risiken und Gefahren in diesem Instrument. Deshalb passen wir da auch sehr genau darauf auf, was an Vorschlägen hier kommt. Und man muss schon sagen, es gibt auch noch einige sehr große methodische Probleme. Wie will man zum Beispiel handeln als Europäische Union, wo jede Tonne CO2 ja wirklich registriert wird? Zum Beispiel mit einem Land wie Indien, wo das Ziel ist, 40% erneuerbaren installierte Leistungen im Elektrizitätssektor. Das sind einfach nicht vergleichbare Klimapläne. Und da ist es einfach sehr, sehr schwer, einfach mal ein Handelssystem aufzumachen. Und viele Staaten nehmen das eher locker und denken, das ist ein gutes Geschäft für uns. Und da drängen wir dann schon sehr stark darauf, das muss einfach klare Regeln haben und das kann einfach kein Selbstbedienungsladen werden, sondern wir brauchen im Wesentlichen klare Klimapläne, wie wir zum 1,5-Grad-Ziel kommen und eigentlich keinen CO2-Markt, der uns vielleicht sogar noch höhere Emissionen beschert, als ohne diesen CO2-Markt wir hätten.
Der letzte große Punkt heißt Klimafinanzierung. Da geht es darum, dass vor 10 Jahren eigentlich schon bei den Klimakonferenzen beschlossen wurde, dass insgesamt 100 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung gestellt werden sollten in ärmeren Staaten. Für wofür eigentlich?
Ja, es ist schon im Pariser Klimaabkommen enthalten, aber auch schon davor beschlossen worden, dass man 100 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung zur Verfügung stellt. Das soll den globalen Süden, Länder, Entwicklungsländer unterstützen, auf einen klimafreundlichen Pfad zu kommen, sich an schon erfolgte Klimawandelfolgen anzupassen und damit eine Finanzierung geben, die aus dem globalen Norden auch fließt. Jetzt hat man aber gesehen, sehr viel von diesen Mitteln hat eigentlich keinen Unterstützungscharakter als solchen, sondern sehr viel sind eigentlich Kredite. Das heißt, es werden zum Beispiel Wasserkraftwerke gebaut und es gibt eine Kreditfinanzierung dafür von einem entwickelten Industrieland, vielleicht sogar die mit einer Unternehmung, die das Kraftwerk selbst auch errichtet dazu, und dann werden diese Kredite auch zurückgezahlt. Also das heißt, man kann ja nicht sagen, 100 Milliarden Dollar sind ja einfach Unterstützungsmittel. Und was wir eben sehen, ist, dass wir sehr, sehr wenig Mittel haben im Bereich der Anpassung an Klimafolgen. Da wird es dann gehen um zum Beispiel Hochwasserschutz, da wird es dann gehen um klimaresiliente Landwirtschaft, um Frühwarnsysteme. Das sind alles Projekte, die sich einfach nicht rechnen, wirtschaftlich nicht rechnen, im Sinne von, man kann einen Kredit geben, den das Land dann auch zurückzahlen könnte, sondern da bräuchte es dann wirklich staatliche Zuschüsse, Subventionen, die aus reichen Industrienationen dann auch fließen. Und das ist eben der Punkt, der wird viel zu wenig auch berücksichtigt und zu wenig budgetiert in den Budgets von Industriestaaten. Und deshalb gibt es in diesem Bereich immer sehr, sehr wenig Gelder. Aber selbst diese 100 Milliarden US-Dollar sind nicht geschafft worden. Das heißt, das ist auch ein Punkt, wo hier in Wahrheit auch sehr, sehr viel Vertrauen auch zerstört worden ist, weil viele Länder sagen, warum sollen wir euch die nächsten Zusagen glauben, wenn ihr schon die bisherigen nicht erfüllt habt. Und jetzt geht man davon aus, dass man zumindest bis zum Jahr 2023 diese Zusage einhalten soll. Aber wie schon eingangs erwähnt, alleine die Klimaschäden, die erwartet werden, von bis teilweise mehr als 500 Milliarden US-Dollar gehen die Schätzungen. Wir reden hier wirklich über einen Tropfen auf den heißen Stein in Wahrheit, obwohl es große Summen geht. Ja? Aber es müsste viel, viel mehr geben. NGO-Vorschläge sind zum Beispiel alleine 100 Milliarden US-Dollar wären eigentlich ein guter Anfang, um über Anpassung an bereits eintretende Klimafolgen zu sprechen. Und wir reden hier schon, und das muss man schon auch betonen, darüber, dass es hier um Menschen geht in Ländern, die nichts zu dem Problem oder fast nichts beigetragen haben und am härtesten getroffen werden. Und die darf man einfach nicht im Regen stehen lassen.
Vielleicht zwei Sätze noch. Es ist ein neues Kapitel gerade bei der Klimafinanzierung hier eröffnet worden von den Inselstaaten und von den Least Developed Countries, also von den ärmsten Staaten der Welt, das Loss and Damage heißt. Ja. Bei Loss, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass unwiederbringlich etwas kaputt gemacht wurde durch den Klimawandel. Bei Damage etwas, was man zwar reparieren kann, aber das muss man auch erst reparieren. Warum ist das gar nicht in der offiziellen Schiene bis jetzt? Um was geht's da?
Ja, also die Klimafinanzierung hat einfach mehrere Schienen. Das eine ist der Klimaschutz selbst, das heißt, das wären Investitionen in erneuerbare Energien. Da ist vom relativen Anteil der Anteil relativ hoch, weil es ja auch viel Investitionen in Erneuerbare weltweit gibt und da zum Beispiel Kredite vergeben werden. Dann gibt es den Teil der Anpassung, das heißt, es gibt Klimafolgen, aber wir können uns noch anpassen daran, wenn wir zum Beispiel einen Hochwasserdamm bauen oder Ähnliches. Und der dritte Teil ist tatsächlich, der ist auch in den letzten Jahren hat an Bedeutung genommen, die Temperaturzunahme schreitet voran, die Schäden werden immer größer und damit gibt es auch trotz aller Bemühungen Schäden, die eintreten werden, und zwar massive Schäden, die eintreten werden. Und deswegen ist dieser Verhandlungsstrang einfach auch immer wichtiger geworden. Es gibt ja immer wieder neue Prozesse, neue Plattformen, die geschaffen worden sind, aber die Bereitschaft der Industriestaaten, auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen, das ist einfach immer noch sehr gering. Und als Begründung wird oft von den Industriestaaten genannt, das ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Die Schäden sind so hoch, dass sie praktisch unbezahlbar werden können. Aber andererseits ist das ja auch kein Anlass dazu, jetzt nichts zu tun, sondern im Gegenteil. Also man müsste wirklich hier diesen Menschen und diesen Ländern auch unter die Arme greifen. Weil wie gesagt, die haben sehr, sehr wenig bis gar nichts zum Problem beigetragen und sind sehr hart getroffen. Und es ist schon etwas so, vielleicht vergleichbar mit einer Fahrerflucht. Wenn man einen Unfall verursacht, kann man auch nicht einfach wegfahren und schauen, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, die Folgen zu sehen. Und da drängen schon viele Staaten, aber auch NGOs und sozial- und entwicklungspolitische Organisationen sehr stark darauf, dass das mehr Beachtung findet als bisher.
Zum Abschluss die ganz simple, aber dann doch schwierige Frage. Was hat der Klimagipfel eigentlich gebracht?
Ja, es ist immer schwierig. Wir haben natürlich auch immer sehr, sehr viele Kritikpunkte am Gipfel, weil es einfach auch jetzt wieder so ist, dass man mit den Beschlüssen der Klimakrise und diesem Notfall eigentlich dem Planetaren nicht gerecht wird. Andererseits sehen wir schon auch, es ist der einzige Prozess, den wir weltweit haben, wo diese Staaten auch zusammenkommen, wo auch Staaten des globalen Südens überhaupt eine Stimme haben, wo es auch einen transparenten oder halbwegs transparenten Prozess zumindest gibt. Und es ist einfach keine Alternative da zu diesem Prozess. Das heißt, wir sehen schon, Es erzeugt einen gewissen Druck auf die Länder, auch ihre Pläne nachzubessern. Es ist für viele dann doch unangenehm, mit gar nichts zu erscheinen, wenn andere Länder dann doch etwas tun, Erfolge vorweisen. Es ist ein Platz für Initiativen, es ist ein Platz für Austausch, auch um sich zu vernetzen. Also in Summe denke ich schon, dass dieser Prozess etwas weiterbringt, aber ich denke, diesen Prozess darf man nie isoliert sehen und er wird nicht das Einzige sein. Also der Prozess alleine wird die Lösung nicht bringen, sondern es geht eigentlich darum, in jedem einzelnen Land, wenn dieser Gipfel vorbei ist, weiter an den Lösungen zu arbeiten, denn fossile Energie kann überall dort abgelöst werden durch intelligente Lösungen, wo sie verbraucht wird, auch in Österreich und in jedem anderen Land der Welt. Und diese Diskussionen sind dann einfach auch zu führen.
Johannes Wallmüller, Klimaschutzexperte von Global 2000, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, gerne.
Das war ein Daily-Podcast, spezial zum 26. Klimagipfel in Glasgow. Johannes Wallmüller von Global 2000 hat für uns den Ausgang des Gipfels analysiert. Die Fragen hat Bernhard Gaul gestellt. Das war's für heute. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out.